Willkommen, liebe Zuhörerinnen, zu einer weiteren Folge des One Health Podcasts. Mein Name ist Dana Thal und ich bin Geschäftsführerin der One Health Plattform am Friedrich-Löffler-Institut. Wir sprechen heute über antimikrobielle Resistenzen, kurz AMR. Eine antimikrobielle Resistenz bedeutet grob, dass Mikroorganismen, das können Bakterien, Viren, Pilze oder Parasiten sein, Eigenschaften besitzen, welche sie Resistenz gegenüber antimikrobiellen Arzneimitteln machen. Solche Resistenzen sind tatsächlich ein natürlicher Bestandteil der Natur. Nur leider fördern wir als Menschen auch die Verbreitung und die Entstehung von AMRs durch unsachgemäßen und übermäßigen Einsatz antimikrobieller Mittel, beispielsweise in der Human-, aber auch in der Veterinärmedizin sowie in der Landwirtschaft. Also man sieht schon, das ist ein Thema, das berührt viele Bereiche von One Health auch. Und laut Zahlen des ECDCs, die erstrecken sich, glaube ich, von 2016 bis 2020 waren das, starben jährlich in der EU plus Island und Norwegen mehr als 35.000 Menschen an Infektionen mit resistenten Bakterien. AMRs sind also ein reales Gesundheitsproblem, nicht nur für die Menschen, sondern auch für Tiere. Und daher spreche ich heute mit Dr. Birgit Walter von Umweltbundesamt über dieses Thema. Dr. Walter hat Veterinärmedizin an der Freien Universität in Berlin studiert. Sie war dann als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Mikrobiologie und Tierseuchen der FU tätig und auch im Konsiliallabor für nosokomiale Infektionen in der Veterinärmedizin. Zudem ist sie Fachtierärztin für Mikrobiologie und war Arbeitsgruppenleiterin Mikrobielle Adaptation am Robert-Koch-Institut. Seit 2023 hat sie die Fachgebietsleitung inne am Umweltbundesamt in Berlin für mikrobiologische Risiken. Sie hat also quasi in ihrem eigenen CV schon One Health einmal durchgelebt. Deswegen freue ich mich sehr auf das Gespräch. Herzlich willkommen im One Health Podcast, Dr. Birgit Walter.
Danke für die lange Vorstellung, Dana. Ja, ich freue mich, da zu sein und ich hoffe, ich kann deiner Einführung noch ein paar interessante Aspekte hinzufügen.
War da ja schon bin ich sehr mir gut. Sicher. Ich habe ja in meiner Einleitung auch schon kurz versucht, einmal zu erklären, was AMRs sind. Aber vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen detaillierter tun. Also was sind AMRs und warum sind sie relevant? Warum sollten wir darüber sprechen?
Also warum sie relevant sind, hattest du ja schon mal kurz angedeutet mit den europäischen Zahlen. Ich meine, ich könnte das jetzt nochmal kurz ergänzen durch Global-Zahlen, also durch globale Zahlen. Da gibt es ja die Global Burden of Disease-Studien, die sich unter anderem auch mit AMR beschäftigt haben. Und die letzte Studie ist im September 2024 erschienen. Und da in dieser Studie schätzen die beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, dass im Jahr ungefähr 4,7 Millionen Todesfälle mit bakterieller AMR in Verbindung stehen, wobei mehr als 1 Million von diesen Todesfällen direkt auf die bakteriellen AMR zurückzuführen sind. So, dass das schon eine Hausnummer ist, denke ich, über die man sich unterhalten sollte, insbesondere wenn man die Prognosen anguckt, die in dieser Studie geschätzt werden, nämlich für das Jahr 2050 denkt man, dass schätzungsweise 1,9 Millionen Todesfälle auf AMR zurückzuführen sein könnten und ungefähr 8 Millionen Todesfälle in Zusammenhang mit AMR auftreten könnten, so dass man also nicht sagen kann, die Aussichten für die Zukunft lassen vermuten, dass alles sehr viel besser wird.
Genau. Und genau, ich habe jetzt versucht zu definieren, was AMRs sind. Da würdest du zustimmen, ungefähr.
Ja, also das stimmt. Und ich möchte das vielleicht nochmal so ein bisschen erklären, weil unempfindlich von Mikroorganismen, das ist manchmal ein bisschen schwer fassbar. Die antimikrobielle Resistenz bedeutet im eigentlichen Sinne, dass wenn jemand krank wird oder auch wenn ein Tier krank wird oder wenn auch eine Pflanze krank wird und die normalerweise mit einem bestimmten Mittel behandelt hätte werden können, dieses Mittel nicht mehr wirkt. Ja, ja. Also das ist eine erworbene Eigenschaft Und es ist eine messbare Eigenschaft. Das sind so zwei ganz wichtige Punkte. Deswegen ist es auch wichtig, und da kommen wir vielleicht auch noch zu, dass man antimikrobielle Resistenz, also der Ausdruck, also dass man sich irgendwie verhält, wenn man so will, ist also eine phänotypische Eigenschaft, unterscheidet von den Genen, die jeweils vorliegen in Bakterien, Pilzen oder auch Parasiten oder anderen Mikroorganismen. Also da gibt es einen wichtigen Unterschied.
Ja, du hast gesagt messbar. Ich glaube, dann würde ich da direkt einmal einhaken. Also du hast ja schon ungefähr jetzt definiert, was Resistenz ist. Und was für Bewertungsgrundlagen zieht man dann jetzt hier zu Rate, um quasi diese Resistenz messbar zu machen?
Also um Resistenzen messbar zu machen, muss man sich erstmal auf eine Bewertungsgrundlage einigen. Das ist das Wichtigste. Also wenn man jetzt zum Beispiel in die Humanmedizin guckt und sich überlegt, also da gibt es jetzt Bakterien oder von mir aus auch Pilze, die eine Krankheit verursachen oder im Zusammenhang mit einer Krankheit gefunden werden, dann wird eine Probe entnommen. Zum Beispiel, nehmen wir mal das Beispiel Wundinfektion. Es wird eine Probe genommen, diese Probe wird ins Labor eingeschickt, diese Probe wird angelegt und dann werden Hemmkonzentrationen bestimmt. Das heißt, von den Bakterien, die in diesen Proben gewachsen wird, wird erstmal geguckt, könnten die diese Krankheit verursachen? Ja oder nein? Wenn die Bakterien diese Krankheit verursachen könnten, dann werden Hemmkonzentrationen bestimmt. Und das bedeutet, es wird geprüft, ob die Bakterien in Gegenwart eines bestimmten Antibiotikums wachsen können. Und wenn ja, wie stark sie wachsen können. So, da gibt es erstmal Rohdaten. Und mit diesen Rohdaten muss man sich dann hinsetzen und eine Interpretationshilfe zu Rate ziehen. Denn je nachdem, woher die Bakterien stammen, ob die jetzt zum Beispiel aus einer Wunde stammen, aus dem Knochen oder aus der Lunge oder, muss man für die Interpretation unter Umständen unterschiedliche Maßstäbe ansetzen. Das heißt, es gibt nicht eine Interpretation, sondern es gibt immer die Kombination, woher stammt die Probe. Übrigens gibt es da auch Unterschiede zwischen Tieren und Menschen. Woher stammt die Probe? Was finden wir in der Probe? Und wie ist das zu interpretieren? Und deswegen haben wir manchmal auch ein bisschen Probleme, wenn wir Bakterien in der Umwelt zum Beispiel finden, und das ist ja jetzt hier heute unter anderem ein Thema, dann können wir nicht einfach Interpretationsmaßstäbe aus der Veterinär- oder Humanmedizin übernehmen und sagen, die Umweltbakterie ist resistent. Wenn man ehrlich ist, müsste man sagen, wenn diese Umweltbakterie bei einem Menschen oder einem Tier in dem und dem Zusammenhang gefunden werden würde, würde man diese als resistent einstufen müssen. Was man aber sagen kann, ist, die phänotypische Eigenschaft der Bakterien, also wie stark sie dem Eindruck eines bestimmten Antibiotikums widerstehen können, die kann man beziffern und die kann man angeben. Also wenn wir, das heißt minimale Hemmkonzentration, wenn wir uns über minimale Hemmkonzentrationen unterhalten, dann können wir vergleichen Bakterien aus dem Bereich Umwelt, aus dem Bereich Veterinärmedizin und dem humanmedizinischen Bereich. Das Gleiche gilt übrigens auch für Gene. Wenn wir Gene finden, die können wir natürlich auch vergleichen aus dem Bereich Umwelt, aus dem Bereich Veterinär- und Humanmedizin. Aber das Gen alleine sagt noch nicht zwingend was darüber auf, ob in echt, sage ich jetzt mal, auch die Resistenz zum Ausdruck kommen würde. Also ob die Bakterien das zeigen können. Da spielen noch andere, möglicherweise andere Faktoren eine Rolle. Jetzt habe ich ein bisschen lang geredet. Ne?
Sorry. Nein, absolut gut, weil es ist eben auch komplex und Resistenz ist also immer kontextspezifisch. Ja. Ich glaube, das ist schon eine gute Takeaway-Message für unsere Zuhörerin. Ich habe ja auch gesagt in der Einleitung, dass AMRs ganz natürlich auch vorkommen in der Natur. Aber woher stammen denn AMRs eigentlich und welche Rolle spielt jetzt der Mensch bei der Entstehung und der Verbreitung von AMRs?
Also das ist ehrlich gesagt eine der Fragen, die mich zum Beruf gebracht haben, muss ich tatsächlich sagen. Und darüber kann ich sehr lange reden. Und bevor ich das mache, möchte ich aber sagen, dass es da unheimlich viele offene Fragen noch gibt. Und gerade diese offenen Fragen machen dieses Feld so besonders interessant. Also die Frage, woher kommen eigentlich die Resistenzen? Du hast schon gesagt, das ist ein natürliches Phänomen. Und zwar produzieren Mikroorganismen wahrscheinlich, also das wurde berechnet, man schätzt, seit Millionen von Jahren Antibiotika in der Natur. Mhm. Das heißt, es ist im Prinzip so, ein Mikroorganismus hat irgendwann mal ein bestimmtes Toxin, also es sind die ältesten Toxine, nimmt man an, der Erde, in Form eines Antibiotikums produziert, es in die Umgebung abgegeben aus einem bestimmten Grund. Man ist sich noch nicht ganz sicher oder es könnte auch Unterschiede für die Gründe geben, aber einer der Gründe könnte natürlich sein, dass man die Ressourcen, die Nährstoffe, die es in einem bestimmten Lebensraum gibt, für sich beanspruchen möchte und quasi die Neider und die Mitesser sich vom Hals halten möchte, indem Antibiotika produziert werden. Das gelingt ja vielen Bakterien auch oder auch Pilzen, muss man an der Stelle ganz klar, viele Antibiotika werden von Pilzen produziert in der Natur. Aber natürlich wäre das unschön, wenn man dann an dem eigenen produzierten Antibiotikum quasi versterben würde, während man sich die Ressourcen vereinleibt. Deswegen ist es schon so, dass von der Evolution her gesehen immer so ist, dass die Bakterien, die die Antibiotika produzieren oder auch die Pilze, selbst ja einen Mechanismus brauchen, um sich nicht selber zu schaden, ja, also ein Self-Defense-Mechanismus. Und das ist sozusagen der Ursprung oder einer der Ursprünge für Resistenz, dass diese entweder einen Mechanismus haben, der sie gleichzeitig schützt, sodass sie sich nicht selber vergiften, oder dass die Bakterien einen Mechanismus haben oder die Zielstruktur nicht haben für die Antibiotika. Also dafür kann ich ein ganz einfaches Beispiel geben. Nehmen wir mal ein Ei, also vergleichen wir mal eine Bakterie mit einem Ei. Wenn die Eierschale fehlen würde und nur eine Membran da wäre um das Ei, dann könnten wir so viele die Eierschale angreifende Mittel einsetzen, die würden alle verpuffen, weil dieses spezielle Ei gar keine Eierschale hat. Also die Zielstruktur fehlt. Ne? Das wäre eine intrinsische Resistenz. Das heißt also, dass diese Resistenz ist vererbbar und zum Beispiel einer ganzen Spezies oder einer ganzen Familie von Lebewesen zuzuordnen.
Okay, also sind quasi Resistenzen auch in gewisser Art und Weise biologische Kampfstoffe, die die Bakterien gegeneinander einsetzen.
In diesen Zeiten wäre ich jetzt mit dem Begriff Kampf so ein bisschen vorsichtig, aber auf jeden Fall. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, warum Antibiotika ursprünglich mal gebildet worden sind. Es könnten auch Verständigungsmoleküle sein. Also da gibt es verschiedene Ideen, dass die vielleicht auch in die Kommunikation zwischen Bakterien eingebunden sind. Aber das ist jetzt für den Fakt, wir haben uns mit den Resistenzen auseinanderzusetzen, vielleicht nicht der wichtigste Punkt. Ich will mal noch ein kleines, weiteres anschauliches Beispiel geben. Ein Beispiel, an dem ich auch zumindest peripher beteiligt war. Und zwar gibt es einen nordeuropäischen Igel, der ist, ich glaube, ab Deutschland aufwärts im ganzen Norden verbreitet und natürlich auch im Osten und im Westen. Und dieser Igel wird anscheinend schon seit Tausenden von Jahren von einem bestimmten Hautpilz heimgesucht. Und dieser Hautpilz, der produziert, ähnlich wie Penicillin produzierende Pilze, ein bestimmtes Antibiotika. Mhm. Und die Bakterien aber, die jetzt zu der natürlichen Mikrobiota des Igels gehören, die haben eine Resistenz erworben bzw. entwickelt, die ihnen hilft, sich gegen diesen Pilz auf der Haut des Igels zu halten. Ja, und das hat alles lange, lange bevor wir Antibiotika eingesetzt haben, jetzt im großen Maßstab erst nach dem Zweiten Weltkrieg begonnen. Also man kann sagen, Antibiotikaproduktion und Resistenzen sind zunächst mal ein Teil der natürlichen Ökologie des Planeten.
Ja, aber dann hat sich der Mensch ja auch sehr gefreut, als er das Penicillin entdeckt hat für sich und für seine Anwendungsbereiche. Und inwieweit hat dann der Einsatz des Menschen von diesen Antibiotika dazu beigetragen, dass wir vielleicht mehr AMRs haben?
Also darüber braucht man sich nicht unterhalten, dass der Mensch der entscheidende Faktor ist. Ich will das ein bisschen ausführen. Also man muss sich zunächst mal vor Augen führen, dass man früher an bakteriellen Infektionskrankheiten sehr häufig gestorben ist. Also der russisch-amerikanische Biochemiker Dr. Selman Waksman hat 1952 erst den Nobelpreis bekommen für die Entdeckung eines Antibiotikums aus Bodenbakterien, aus sogenannten Streptomyceten. Das Streptomycin hat er beschrieben und das war das allererste wirklich wirksame Medikament gegen die Tuberkulose. Die Tuberkulose hatte Robert Koch schon als Verursacher der Schwindsucht 1882 entdeckt, aber es hat unheimlich lange gedauert, bis man überhaupt ein wirksames Medikament, nämlich das Streptomycin, hatte. Und großflächig eingesetzt, also massenhaft eingesetzt, wurden tatsächlich Antibiotika erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Da hat man ganz kurz geglaubt, dass alle Probleme mit Infektionskrankheiten für immer besiegt sein werden. Was wir ja heute wissen, leider nicht der Fall
leider
ist.
Leider nicht geklappt, nee.
Es ist wichtig, denke ich, zu verstehen, dass die Mechanismen, die Resistenzen sozusagen übertragbar werden lassen, ganz natürlich vorkommen. Der Mensch wirkt insgesamt eher als eine Art Beschleuniger. Und das auf ganz vielen und unterschiedlichen Ebenen. Es ist ja total bekannt, dass die Antibiotika nicht nur auf die Bakterien einwirken, die uns jetzt krank machen oder die Pflanzen krank machen oder der Tiere krank machen, sondern grundsätzlich wirken Antibiotika auf alle Bakterien ein, die da im Umfeld sind. Und da ist es ganz egal, ob die Bakterien sich im Darm eines Menschen befinden oder in der Lunge eines Schweins oder im Ohr eines Hundes oder im Gewässer. Der Selektionsdruck wird immer auf alle Bakterien ausgeübt. Was wir dann nicht vergessen dürfen darüber hinaus ist, dass viele andere Substanzen, und damit meine ich zum Beispiel Biozide, Fungizide, Schwermetalle und alle möglichen weiteren Substanzen auch einen Selektionsdruck ausüben können. Also viele Plasmide, das sind so diese mobilen Elemente, die Resistenzgene tragen können, tragen zum Beispiel auch Resistenzen gegen Schwermetalle und oder Biozide. Das heißt, insgesamt muss man festhalten, dass die Bakterien sich so gut wie sie können gegen schädliche Außenwirkungen schützen wollen, indem sie natürlich Resistenzen aufnehmen, die möglichst gegen viele Bedrohungen schützen, denen sie in ihrem eigenen Lebensraum dann ausgesetzt sind. Dazu kommt Temperatur. Der Klimawandel ist uns allen ein wichtiger Begriff. Aber was hat das jetzt mit Resistenzen zu tun? Viele Bakterien vermehren sich bei höheren Temperaturen einfach schneller. Das heißt, es schafft viel mehr Gelegenheit für horizontalen Gentransfer. Ein weiterer Aspekt, und ich finde, das ist auch wichtig, dass man das mal erwähnt, ist, dass die Verbreitung von Resistenzen nicht zwischen allen Bakterien gleich gut erfolgt. Also man kann sich jetzt nicht vorstellen, Bakterie A, Bakterie B und es erfolgt immer ein Austausch, sondern zwischen manchen Bakterienspezies, da gibt es so regelrechte Autobahnen, da kommt es ganz häufig und ganz viel zum Austausch. Der Austausch zwischen anderen kann direkt gar nicht oder kaum erfolgen und da gibt es ganz viele Zwischenstufen. Das hoppt dann, wenn man so will, von einer Spezies zur nächsten und irgendwann hat es eine Umgebung gefunden, die es möglich macht, auch in eine weiter entfernte Spezies übertragen zu werden. Also da gibt es keine Einbahnstraße, die immer nur in eine Richtung führt. Insgesamt wissen wir, dass ganz viele und wenn nicht sogar die absolut überwiegende Anzahl von mobilen Resistenzen ihren Ursprung in der Umwelt hat. Und die Kräfte, die letztlich dazu führen, dass diese Resistenzen über andere Bakterien in der Umwelt, über kommensale Bakterien zu pathogenen Bakterien kommen. Also die Kräfte, die darauf einwirken und die das befeuern sozusagen, da haben wir einen Teil von verstanden. Vieles davon verstehen wir aber noch nicht. Und es ist wichtig, dass wir gerade an diesen Grenzflächen zwischen Mensch, Tier und Umwelt und von mir aus auch Lebensmittel natürlich, dass man da genauer hinsieht, was passiert an diesen Grenzflächen, wo kann man unter Umständen präventiv noch besser tätig werden.
Der Einsatz von Antibiotika in der Tierhaltung, zielt der auch primär auf die Behandlung von Krankheiten ab oder gibt es da auch andere Anwendungsbereiche für Antibiotika? Und spielen Antibiotika in der Landwirtschaft ansonsten noch irgendwo eine Rolle?
Also man muss unterscheiden. Also wenn man von Europa spricht, dann werden in Europa nur kranke Tiere mit Antibiotika behandelt. Also es muss ein Tierarzt eine Indikation feststellen, dass diese Tiergruppe krank ist. Mhm.
Also seit 2006 dürfen Antibiotika nicht mehr als Mastbeschleuniger eingesetzt werden, und zwar in ganz Europa nicht. Und seit 2011 werden die Abgabemengen für Antibiotika erfasst. Und seit dieser Zeit haben sich die Zahlen da insgesamt um mehr als 60% reduziert. Man muss natürlich genau hinsehen, denn die Menge an verkauften oder eingesetzten Antibiotika ist alleine nicht wichtig, sondern auch, welche Antibiotika natürlich verwendet werden. Einige fördern Resistenzausbreitung viel stärker als andere. Das heißt, die absolute Menge ist nicht zwingend das Entscheidende, wobei natürlich es immer gut ist, wenn man weniger einsetzt. Wenn wir tierische Lebensmittel allerdings so produzieren, wie wir sie heute in Deutschland, in Europa produzieren, heißt das auch, dass wir Nutztiere in großen Gruppen halten. Hm. Und wenn dann Tiere krank werden oder die Gruppe krank wird, dann müssen die behandelt werden. Und unter Umständen sind das halt sehr große Tierzahlen, die dann behandelt werden müssen. Das heißt also, die Grenze, wie weit man weiter nach unten gehen kann mit dem Einsatz von Antibiotika, zum Beispiel durch Impfungen oder andere Präventionsmaßnahmen, Hygiene, die hat irgendwo eine Untergrenze. Also kranke Tiere müssen natürlich behandelt werden. Insgesamt müssen wir in Deutschland, aber natürlich auch in den anderen Ländern, mit Antibiotika in allen Bereichen so sorgsam umgehen, wie es nur irgendwie möglich ist, um die Wirkung dieser wichtigen Substanzen für alle, also für die Tiere, für die Menschen, so gut und so lange wie möglich zu erhalten. Denn wie wir alle wissen, neue Antibiotika werden nicht täglich entwickelt, gefunden oder neu zugelassen. Wir müssen versuchen, so gut es geht, mit den Substanzen oder die Wirkung dieser Substanzen für uns zu erhalten.
Genau, also der Mensch wendet auf jeden Fall Antibiotika an in Tiermedizin, in der Humanmedizin, vielleicht auch teilweise in der Landwirtschaft, und das ist dann vielleicht auch nicht immer ja bestmöglich dosiert oder vielleicht auch die falschen Antibiotika mal für den falschen Erreger. Und du hast ja dann auch schon gesagt, AMRs können dann auch in die Umwelt gelangen. Wie kann ich mir das vorstellen? Also wie liegt da so eine Resistenz vor? Ist die dann in einem Bakterium oder finden wir die dann irgendwie an so Biofilm dran gehaftet? Oder sind das dann nur einzelne Resistenzgene, also quasi nur einzelne Plasmide, die da irgendwo rumschweben? Oder ja, also wie kann ich mir eine Resistenz, eine antimikrobielle in der Umwelt vorstellen?
Also es stimmt alles, was du gesagt hast, da gibt es ja fast nicht viel hinzuzufügen, aber ich will trotzdem vielleicht nochmal ein paar Schlaglichter oder ein paar Aspekte ansprechen, wobei ich hier echt sagen muss, das ist ein so großes Thema, dass man das wahrscheinlich abendfüllend besprechen könnte. Aber zunächst müsste man mal sagen, es gibt überall in der Umwelt um uns herum Bakterien. Absolut überall. Also wir leben nicht in einer aseptischen Atmosphäre. Es ist alles irgendwie besiedelt. Und je nachdem, wo Bakterien oder auch andere Mikroorganismen in der Umwelt oder auch in der Natur oder wo auch immer vorkommen, da haben die sich natürlich eingerichtet für den jeweiligen Lebensraum. Das heißt, zum Beispiel für heiße Schwefelquellen, dass es ungünstig wäre, wenn die Bakterien, die da leben, nicht gut die Hitze abkönnten und nicht eine hohe Belastbarkeit gegenüber Schwefel hätten. Ja? Mhm. Das heißt, Umweltbakterien, die wir in Bereichen finden, die in einem ganz starken Druck ausgesetzt sind. Und dabei gibt es ganz viele unterschiedliche Drücke, sage ich mal, die hier eine Rolle spielen könnten. Also Temperatur zum Beispiel, hohe Temperaturen, niedrige Temperaturen, hohe Drücke. Es gibt zum Beispiel Tiefseebakterien, die wir jetzt alle erst kennenlernen oder langsam erst kennenlernen. Es gibt Bakterien, die sich alle 100 Jahre nur einmal teilen. Also die Bakterien haben sich sehr angepasst. Und warum hole ich jetzt so weit aus? Weil wir zum Beispiel, wenn wir jetzt ins Abwasser gucken oder in Hochbelast oder auch auf Misthaufen könnte man gucken, also in Bereichen, wo bestimmte Extreme vorherrschen, haben sich die Bakterien natürlich so angepasst, dass sie das gut aushalten. Das führt im Abwassersystem zum Beispiel dazu, dass sich viele Bakterien da ihr zu Hause oder da resident, sagt man, sind, die von sich aus eine Vielzahl von Resistenzen mitbringen und auch die atmosphärischen Bedingungen, also was jetzt Wärme, Kälte und so weiter angeht, in diesem bestimmten Lebensraum, in diesem Habitat gut überleben können. Im Vergleich zu Bakterien, die da eher zum Beispiel an den Menschen oder an das Tier als Umfeld gewöhnt sind.
Okay, also wir finden auf jeden Fall überall in der Umwelt irgendwie Bakterien und dementsprechend auch AMRs dann, und die können dann in unterschiedlichen Formen dort vorliegen.
Genau. Und jetzt noch vielleicht zum zweiten Teil mit den unterschiedlichen Formen. Also die Bakterien, lebendige Bakterien besitzen natürlich Erbinformationen, unter anderem auch für Resistenzen oder Resistenzmechanismen. Und diese Erbinformationen, die, wenn die Bakterie stirbt, aus welchem Grund auch immer, dann ergießt sich sozusagen ihr Inneres nach außen. Und diese ganzen Erbinformationen liegen frei in der Gegend rum. Durch viele Enzyme in der Umwelt von anderen Bakterien oder auch von anderen Lebewesen werden diese Erbinformationen häufig sehr schnell abgebaut. Trotzdem liegen sie erstmal rum, will ich mal sagen. Und andere Lebewesen, die mit diesen, also andere Mikroorganismen in dem Fall, die mit diesen Erbinformationen in Kontakt kommen können, Teile davon aufnehmen und für sich verwenden. Ne? Also das Aufsammeln ist ein ganz wichtiger Mechanismus, haben wir gelernt. Aber Plasmide, die du schon angesprochen hast, sind natürlich auch eine wichtige Möglichkeit, um in dem Fall von Zelle zu Zelle zum Beispiel horizontal Erbinformationen oder auch Resistenzinformationen auszutauschen. Also im Prinzip könnte man, wenn man es kurz machen will, zusammenfassen, alles, was man sich vorstellen kann, wie Resistenzen weitergegeben werden, werden auch irgendwann von Wissenschaftlern beschrieben. So war es jedenfalls in der Vergangenheit.
Okay, gut. Also das ist die Natur mal wieder sehr kreativ, um Wege und Mittel zu finden. Also Umwelt ist ja ein sehr breiter Begriff. Also das ist ja, weiß nicht, Wasser, Boden, Luft. Unterscheiden sich denn jetzt antimikrobielle Resistenzen, die wir im Wasser finden, beispielsweise von denen, die wir in Böden finden? Oder kann das genau das Gleiche sein?
Also auf diese sehr einfache Frage, die kann ich nur mit einem Jein, mit einem ganz klaren Jein antworten. Also
die Antwort des Forschers, sehr schön.
Also du hast ja schon gesagt, dass antimikrobielle Resistenzen überall verbreitet sind. Und wir haben schon mal darüber gesprochen, dass es natürlich auch ein Teil, wie gesagt, der natürlichen Ökologie des Planeten ist, dass sowohl Antibiotika als auch antimikrobielle Resistenzen auftreten. Das ist übrigens noch eine Erkenntnis, die es noch nicht so lange gibt. Das ist tatsächlich erst so um die Jahrtausendwende klar geworden, wie lange es eigentlich schon Antibiotikaresistenzen gibt. Und zwar hat man in Kanada Permafrostböden untersucht und darin hat man die Fäkalien von längst ausgestorbenen Tieren gefunden, ja, also von Mammuts und so Tiere, die ich alle gar nicht benennen kann. Und in diesen Hinterlassenschaften hat man schon Resistenzgene gegen Reserveantibiotika gefunden, die wir heute erst einsetzen. Also insofern sind die Antibiotikaresistenzgene tatsächlich überall verbreitet, und was auch immer wir im Boden finden, können wir natürlich auch irgendwann im Wasser finden, weil zum Beispiel, wenn es stark regnet, unheimlich viel Boden auch in Oberflächengewässer abgeschwemmt werden. Das Wichtige ist, denke ich, dass wir uns als Wissenschaftler oder in der wissenschaftlichen Community hinsetzen und überlegen, was ist unsere Zielfragestellung? Also was wollen wir beschreiben? Wollen wir eine kurzzeitige Verschmutzung beschreiben? Wollen wir beschreiben, wie sich zum Beispiel ein Boden oder ein Gewässer langfristig verändert oder welche Veränderungen es gibt? Und wie wollen wir das erfassen? Also mit welcher Methode? Oder wollen wir einen Indikator haben, den wir verfolgen über die Zeit? Und in dem Bereich muss ich klar sagen, da sind wir noch nicht so weit. Also da ist die Human- und Veterinärmedizin, auch was das gegenseitige Verständnis des anderen Sektors, will ich jetzt mal sagen, angeht, da sind die schon viel weiter. Also wenn wir in der Human- und Veterinärmedizin über minimale Hemmkonzentrationen reden, dann weiß jeder, was gemeint ist und es wäre grundsätzlich auch vergleichbar. Die Umwelt muss sich jetzt ein bisschen integrieren und das ist ja das Schöne von Boon Health, dass wir da diese Brücken schlagen können von einem Sektor in den nächsten. Aber natürlich müssen wir uns erstmal über ein Vokabular verständigen. Und das ist eine wichtige Aufgabe und ich freue mich daran, ein ganz bisschen mitwirken zu können.
Ja, auch super spannend, dass eigentlich viele Erkenntnisse aus der AMR-Forschung erst so jung sind und dass wir da immer noch lernen. Aber es ist auch mal wieder bezeichnend für den Menschen, dass wir Mittel schon wieder einsetzen, die wir am Ende dann gar nicht so richtig verstehen. Aber das ist nur eine Randnotiz. Es gibt ja auch immer mal wieder Abwassermonitoring, was so genannt wird im Zusammenhang mit antimikrobiellen Resistenzen, dass man eben im Abwasser da auch einiges finden kann. Und ja, also kann man da wirklich viel finden und gibt es dann da Hotspots? Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Krankenhaus habe, das Abwasser, ist es dann höher belastet mit AMRs? Oder wenn ich jetzt eine Schweinezucht habe, sehe ich das dann auch im Abwasser? Oder wie ist das?
Also auch schon wieder eine sehr komplexe Frage.
Natürlich, das sind die wir in diesem Podcast aufbewahren. Das,
was ich als allererstes gelernt habe hier im Umweltbundesamt, ist Abwasser ist nicht gleich Abwasser, sondern jede Kläranlage hat im Prinzip ihr eigenes Profil. Ja, also da kann man nicht hingehen und sagen, das ist alles das Gleiche. Aber jetzt mal zurück zur eigentlichen Frage. Also tatsächlich ist es so, dass die neue Kommunalabwasserdirektive, die für die EU Geltung erlangt hat, fordert, dass AMR überwacht wird, irgendwie im Abwasser. Wie das überwacht wird, das ist im Moment noch Gegenstand ganz vieler Prozesse, sowohl auf europäischer als auch auf nationaler Ebene. Das kann man noch nicht sagen, aber irgendwie werden wir es schon machen am Ende. Was können wir jetzt aber finden im Abwasser? Also im Abwasser gehört, wie ich das eingangs schon mal oder vorher schon mal gesagt habe, zu den Lebensräumen, die jetzt für Bakterien nicht so kuschelig sind, wenn man das mal so formulieren will, weil die Zusammensetzung des Abwassers kann sich ständig ändern, die Temperatur kann sich ständig ändern, das Nährstoffangebot kann sich ständig ändern. Wenn jemand seinen Swimmingpool sauber macht mit Bioziden, wird es auch ganz unangenehm im Abwasser für bestimmte Bakterien. Aber viele, die sich da angesiedelt haben, sind auch sehr robust, auch was Antibiotikaresistenzen angeht, in diesem Lebensraum, in diesem Habitat. Trotzdem kommen natürlich ständig andere Bakterien, zum Beispiel vom Menschen, über die Fäkalien natürlich, aber auch vom Duschen oder von sonstigen Aktivitäten ins Abwassersystem. Das heißt, es ist immer eine riesige Mischung aus guess what, also was man sich vorstellen kann, aus Haushalten, der Industrie, aber natürlich auch von Straßen und Böden, sofern es da keine separate Entsorgung gibt. Viele der Bakterien, die da eingeleitet werden, können wahrscheinlich nicht überleben oder fallen vielleicht auch in so eine Stase vor Schreck. Und deswegen ist es wichtig, wenn man sich über antimikrobielle Resistenzen unterhält im Abwasser, dass da klar sein muss, im Gegensatz zu anderen Surveillance für zum Beispiel Viren im Abwasser, handelt es sich bei Bakterien ja um lebendige Organismen, die grundsätzlich sich verhalten können. Die können sterben, die können überleben, die können in Stase fallen, die können zum Beispiel Phagen aus diesem Milieu zum Opfer fallen. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich zunächst mal darüber unterhält, dass, wenn wir was im Abwasser untersuchen wollen, diese Probe möglichst frisch sein muss. Sonst sehen wir nur, was passiert im Abwasser, wenn wir es x Stunden oder x Tage aufbewahren. Also das ist schon mal der erste Punkt. Also dass man sich im Klaren darüber wird, dass es sich da um lebendige Mikroorganismen handelt. Zu der nächsten Frage, was kann man aus Abwasserdaten ableiten? Auch das ist Gegenstand großer Forschungsbemühungen im Moment. Und da gibt es verschiedene Ansätze. Man könnte gucken, inwieweit zum Beispiel bestimmte Resistenzen oder bestimmte Bakterien mit Resistenzen mit den Menschen im Einzugsgebiet oder die im Einzugsgebiet leben, in Zusammenhang stehen könnten. Da ist man aber noch relativ am Anfang, was die Aufklärung von möglichen Zusammenhängen angeht. Und man braucht auch gute Methoden, um das untersuchen zu können. Und auf allen Ebenen läuft da die Methodenentwicklung derzeit. Was man sicher sagen kann, ist, dass man antimikrobielle Resistenzen im Abwasser sehen kann. Natürlich auch die antimikrobiellen Resistenzen der Bakterien, die da heimisch sind. Und da zu unterscheiden, was können wir überhaupt für Informationen aus dieser Datenquelle, wenn man so will, Abwasser ziehen, da wissen wir heute in einem Jahr sicherlich deutlich mehr als jetzt.
Ja, sehr spannend. Also man hat auf jeden Fall aber schon mal erkannt, man vielleicht AMR-Monitoring in Abwasser könnte eine Option sein, aber du hast, finde ich, sehr schön aufgezeigt, dass es da noch viele offene Fragen gibt und ja, bin gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Vielleicht reden wir dann da nochmal drüber. Genau. Du arbeitest ja am Umweltbundesamt und du hast eben auch schon erwähnt, dass das Verständnis zwischen Human- und Veterinärmedizin schon ein bisschen weiter gereift ist, wenn man sich über Resistenzen unterhält. Da hat man vielleicht ein gemeinsames Vokabular entwickelt und auch ein gemeinsames Verständnis. Die Integration des Umweltbereiches ist da vielleicht noch ein bisschen hinten dran. Aber warum macht es denn auf jeden Fall Sinn, den Sektor Umweltthemengebiet antimikrobielle Resistenzen mit einzubeziehen? Also was kann der Sektor Umwelt quasi dazu beisteuern und warum sollte man den One Health-Gedanken in diesem Sinne berücksichtigen?
Also das ist natürlich die wichtigste Frage. Warum machen wir etwas? Wir machen das nicht nur, damit wir was zu tun haben und weil es uns interessiert, sondern natürlich auch, um einen Mehrwert zu generieren. Einen Mehrwert letztlich für die Gesundheit aller und auch die Gesundheit der Ökosysteme, wenn man so will. Es gibt einfach für den Umweltbereich noch viele offene Fragen und Unsicherheiten. Und häufig neigt der Mensch ja dazu, so monokausale Erklärungen für bestimmte Phänomene zu suchen. Also warum ist die Situation so schlimm, wie sie ist? Die sind schuld oder das ist schuld oder wenn das besser wäre. Das ist ein bisschen zu kurz gesprungen. Und da gibt es noch unheimlich viele offene Fragen für den Bereich Umwelt. Ich will das mal an einem konkreten Beispiel wieder schildern. Und zwar gibt es ein Antibiotikum, das Daptomycin. Das wird häufig als Reserveantibiotikum angesprochen. Und dieses Daptomycin wirkt bei Fällen von ganz schweren Infektionen, also Blutstrominfektionen oder auch Wundinfektionen, die durch resistente Bakterien hervorgerufen werden, denen man mit den herkömmlichen Antibiotika nicht beikommen kann. Da wird es eingesetzt und da ist es auch lebensrettend. So, jetzt wenn man bei Wikipedia nachliest, wie sieht es denn aus mit den Resistenzen für Daptomycin, dann wird da sowas stehen wie, da gibt es nichts Wesentliches, da gibt es keine großen Resistenzraten. Jetzt hatte ich das unheimliche Glück mit Wissenschaftlern der Universität Würzburg, Frau Dr. Ziebur, zusammenzuarbeiten in einem tollen BMBF-geförderten One Health Prevent Verbund, so war der Name. Und da haben wir festgestellt, dass es wohl schon Resistenzen gegen Daptomycin gibt. Die sind auch horizontal übertragbar. Die sind auch horizontal übertragbar tatsächlich so, dass es für die Klinik relevant wird. Und dann haben wir mal geguckt, wo könnten denn diese Resistenz herkommen? Und da hat sich wirklich ein Füllhorn von Umweltbakterien aufgetan, die alle eine genetische Verwandtschaft zu diesem Resistenzoperon gezeigt haben. Also angefangen bei Misthaufenbakterien, wo dieses Cluster beschrieben worden ist, über eine Fülle von ganz vielen anderen Umweltbakterien ist diese Resistenz quasi aus einem harmlosen Zusammenhang, bei den Misthaufenbakterien zumindest, ist es diesem Resistenzoperant irgendwie gelungen, durch die Verbindung mit mobilen Elementen sich ganz weit zu verbreiten, Was könnten hier die Trigger sein? Natürlich ist der Einsatz von selektiven Substanzen ein ganz wichtiger Faktor, was die Weiterverbreitung und da auch die Akkumulation von Resistenzen angeht. Aber uns nur darauf zu konzentrieren, wird am Ende wahrscheinlich nicht die einzige Erklärung oder die einzige Lösung sein, obwohl das dringend notwendig ist, dass wir nicht, dass das falsch verstanden wird. Natürlich müssen wir versuchen, selektiv wirkende Substanzen so wenig wie irgendwie möglich zu verwenden. Aber das sind natürlich nicht nur die Antibiotika. Dazu gehören auch die Fungizide, die Biozide und Schwermetalle darf man nicht vergessen. Und was auch immer sonst noch selektiven Druck auf die Verbreitung von Resistenzen. Temperatur ist zum Beispiel ein wichtiger Faktor, den wir noch gar nicht angesprochen haben. Temperatur wird auch in Zukunft noch eine wichtige Rolle spielen bei der Aufklärung der Mechanismen, die zur Verbreitung von antimikrobiellen Resistenzen in der Umwelt und darüber hinaus eine Rolle spielen werden.
Ja, im Zuge des Klimawandels ist Temperatur ja dann wahrscheinlich wirklich öfter mal auch ein Thema in der Zukunft. Und also auch wenn jetzt klar geworden ist, das ist ein sehr komplexes Themengebiet und es ist noch viel Forschung nötig. Der Blick in die Umwelt muss aber auf jeden Fall auch getätigt werden. Und wenn wir den außen vor lassen, dann übersehen wir da auch sehr viel. Deswegen vielen Dank, Birgit, dass du uns da Einblick gegeben hast in deinen Forschungsbereich und in deinen Tätigkeitsbereich. Und auch wenn wir da jetzt noch einige Schritte anscheinend vor uns haben, um das Ganze zu einem wirklichen One Health Lösungsansatz vielleicht bringen zu können, sind ja anscheinend schon die ersten Schritte auf jeden Fall getan. Deswegen vielen Dank auf jeden Fall für deine Einblicke und deine Zeit.
Ich habe mich sehr für das Interesse zu bedanken und es war mir eine große Freude. Danke.
Damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, abonnieren Sie uns gerne oder bewerten Sie ihn auch gerne. Sie können es auch jederzeit gerne schreiben an info@onehealthplattform.net. Da freuen wir uns über Feedback, Anregungen, vielleicht auch Ideen und Wünsche zu den nächsten Podcast-Folgen. Die One Health Plattform ist ein Projekt des Friedrich-Löffler-Instituts, des Helmholtz-Instituts für One Health und der Universität in Münster. Gefördert werden wir durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung.